Wir sind ja mitten im Sommer und wir haben immer noch Sommerferien, jedenfalls manche von uns. Und in dieser Sommerferienzeit, da haben wir freie Predigten, wo jeder Prediger schaut, was hat er auf dem Herzen. Manchmal sagen wir Herzenspredigten dazu. Am Anfang von den Sommerferien, ich glaube, es ist 4 Wochen her, habe ich hier die letzte Predigt gehalten, zu einem Thema, wo ich gesagt habe, oh, es gibt so Themen, die sind vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber es sind wichtige Themen, weil diese Themen, die verhindern manchmal, dass wir so in Freude und in Freiheit unseren Glauben leben können. Und dann habe ich das Thema Stolz platziert. So, der gefährlichste Gegner unseres Lebens, Stolz. Und heute möchte ich da so ein bisschen Fortsetzung machen. Ist jetzt ein anderes Thema, aber irgendwie hängen die doch zusammen. Und zwar geht es um das Thema Gnade. Gnade. Weil ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo viele Christen hängen, weil sie irgendwie ein falsches Verständnis von Gnade haben, Gnade nicht so richtig greifen können, irgendwie doch nicht so in dieser Gnade leben, die Gott eigentlich für sie gedacht hat. Und dadurch wird ihr Glaube irgendwie anstrengend und herausfordernd und nicht so schön. Und deswegen möchte ich meine zweite Predigt zu diesem Thema halten. Ich lese uns die erste Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Dort schreibt Paulus: Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und das ist die erste wichtige Wahrheit, die wir immer wieder hören müssen. Gottes Gnade ist genug für dich und für mich. Gottes Gnade ist genug. In unserem Menschsein, in unserem Leben scheint es irgendwie so eingebaut zu sein, dass wir uns an dieser Wahrheit reiben, dass wir das nicht so richtig gut greifen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir wollen uns als Menschen eigentlich nicht gerne etwas schenken lassen. Vielleicht kannst du das mal in deinem Leben so nachvollziehen. Wenn da jetzt irgendjemand kommt, mit dem hast du vielleicht keine großartige Beziehung und der macht dir jetzt ein Geschenk. Einfach so. Wie fühlst du dich dann? Die Kinder sagen, boah, toll, ein Geschenk. Ne? Die freuen sich total. Aber wenn du erwachsen bist, ist die normale Reaktion, behaupte ich mal, jedenfalls bei mir, das ist ein bisschen unangenehm. Warum beschenkt der mich jetzt? Was sind denn die Hintergedanken? Will der vielleicht im Gegenzug etwas von mir haben? Muss ich ihm jetzt auch was schenken? Und was ist das eigentlich für ein Geschenk? Was hat er damit vor? Und wir haben manchmal so diese Haltung, das ist doch nicht nötig gewesen, dass du mir das schenkst. Doch nicht mir, beschenk mal andere, die das irgendwie mehr brauchen als ich. Also wir haben die Tendenz in uns, dass wir Geschenke, die jetzt nicht aus so einem inneren Rahmen von Beziehung heraus entstehen, dass wir die erstmal zurückweisen und nicht so gerne annehmen wollen, weil es irgendwie uns peinlich berührt und wir das Gefühl haben, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wir würden lieber so einen Deal machen, ja? Wir würden lieber was vielleicht nehmen und dann im Gegenzug aber auch gleich realisieren, okay, und dann gehe ich irgendwie morgen zu Karstadt oder kaufe bei Amazon ein und schenke dir auch was. So, dann sind wir quitt. Das ist so, was uns dann unsere Seele irgendwie wieder zur Beruhigung führt, wenn wir sagen, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt sind keine offenen Rechnungen mehr da. So ticken wir irgendwie. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Scham damit verbunden. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen nackt an, wenn ich beschenkt werde und ich habe jetzt nichts zu geben. So, das macht was mit unserer Identität. Das fühlt sich nicht optimal an. Aber Gnade, von der Gott spricht, ist jetzt keine Geschäftemacherei. Also wenn Gott uns mit Gnade beschenkt, und Gnade kann man auch übersetzen wie unverdientes Geschenk, also Gott will uns beschenken, dann ist das ein Geschenk von ihm, was er uns gerne gibt, ohne Gegenleistung zu erwarten. Er möchte keinen Vertrag mit uns machen. Und er würde sich total freuen, wenn wir, wie kleine Kinder, die sich über ein Geschenk freuen, wenn wir einfach nur sagen, boah, krass, so ein Geschenk für mich, danke. Und wir nehmen es an und wir packen es aus und wir leben darin und wir freuen uns daran. Das ist das, was Gott sich, glaube ich, wünscht. Dass wir uns an seiner Gnade erfreuen und wirklich aufblühen und nicht noch andere komische Gedanken haben und nicht diese Scham mitbringen. Ich glaube, dass besonders Menschen, die so auf der Suche sind nach Gott, so am Anfang, die Fragen haben, wer ist Gott eigentlich, wie funktioniert das alles mit dem christlichen Glauben und so, wie werde ich errettet? Leute, die diese Anfangsfragen haben, die tun sich auch schwer zu verstehen, dass Gott sie durch Gnade erretten möchte. Weil in uns, und das ist unsere Prägung auch in der Gesellschaft, wir sind so drauf, dass wir immer denken, ich müsste etwas leisten. Also in der Schule musst du Leistung bringen und an jedem Ende des Halbjahres wirst du bewertet. Wie gut du warst, deine Klausuren, eine mündliche Beteiligung. Du kriegst immer so einen Stempel drauf, ja? Wie gut war ich denn? Oder im Job, da müssen wir Leistung bringen, um irgendwie voranzukommen oder nicht zurückgestuft zu werden, den Job nicht zu verlieren. Wir sind auf Leistung getrimmt. Und mit diesem Mindset sind wir als Menschen unterwegs, auch oft, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Und wenn wir fragen, ja, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Was muss ich denn mitbringen? Was muss ich denn irgendwie in der Tasche haben, damit Gott jetzt irgendwie sagt, ja, du bist gut genug? Und dann ist es ganz schwer für Menschen, das zu realisieren, dass das jetzt irgendwie ein ganz anderes System ist. Dass Gott sagt, hey, du brauchst jetzt gar nichts mitbringen. Epheser, haben wir gerade gelesen, du kannst auch gar nichts leisten, sondern du bist aus Gnade durch Glauben gerettet. Das ist ein Geschenk. Aber ich will doch was tun. Und manchmal ist es so, dass Leute das noch nicht gut greifen können, weil sie selbst das Gefühl haben, ja, dann ist ja all das, was ich tue, nichts wert. Also dann sind Leute da, die strengen sich richtig an, gut zu leben. Die wollen anständig leben, die wollen gut und lieb zu den Nächsten sein und die wollen Menschen helfen und die spenden auch irgendwo hin und die engagieren sich ehrenamtlich bei irgendwelchen Vereinen. Und jetzt sagt Gott, ja, aber das brauchst du alles nicht, ich errette dich einfach so. Dann fühlt sich das irgendwie komisch an, wie so ein Schlag ins Gesicht, als ob alles umsonst gewesen wäre. Und ich glaube nicht, dass alles umsonst ist. Also ich glaube, wir können schon gute Dinge tun mit unserem Leben. Auch ohne Gott können wir gute Dinge tun. Aber wenn es um unsere Rettung geht, wie Gott auf uns schaut, dann können wir nie genug tun, damit wir unsere Rettung erarbeiten könnten, weil das alles nicht ausreichen würde. Aber Gott sagt, das will ich auch gar nicht, sondern er sagt, Gnade ist da. Ich möchte dich einfach so erretten. Du kannst bei mir keine Punkte sammeln. Du brauchst keine Punkte sammeln. Wir können also unsere Rettung nicht erkaufen. Wir sind aus Gnade gerettet. Aber das widerstrebt auch unserem Ego, auch unserem Stolz. Und da ist der Zusammenhang zu dem Thema von der Predigt vom letzten Mal. Falls du die nicht gehört hast, kannst du gerne nachhören. Ist nicht unwichtig, das Thema. Aber auch wenn wir Christen sind, und ich würde sagen, hier jetzt im Gottesdienst, so die Mehrzahl der Leute, wir sind hier mit Jesus unterwegs, vielleicht schon ganz viele lange Jahre und wir haben uns irgendwann für Jesus entschieden und wir haben verstanden, ich kann ja nicht mich selbst erretten, sondern Errettung ist ein Geschenk. Ich habe mich Gott zugewandt und dann hat er mich berührt mit seinem Heiligen Geist und hat mich erneuert. Ja, aber dann ist ja die Frage, wie geht's denn dann weiter in meinem Leben als Christ? Und dann kann man so eine Haltung haben, in seinem Leben als Christ, dass man denkt, Mensch, ich habe jetzt dieses große Geschenk der Gnade am Anfang meines christlichen Lebens erfahren und das feiere ich total. Und jetzt muss ich aber gucken, dass ich mich dieses Geschenkes als würdig erweise und dass ich mich jetzt mal so richtig anstrenge, damit ich als Christ auch so lebe, wie die Bibel das sagt und wie die Leute in der Gemeinde das irgendwie auch so auch leben und vielleicht auch wollen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mein Leben hinkriege. Und dann strenge ich mich an und dann trete ich mir selbst den Hintern und sage, hier, das muss ich so machen und hier muss ich mich so verhalten und ich muss Gott so suchen und ich muss hier so viel beten und so viel Bibel lesen und das und alles tun. Und dann versuche ich das alles und dann merke ich, wenn ich das so versuche, boah, das ist ganz schön anstrengend. Das kriege ich gar nicht so auf die Reihe. Ich kriege das gar nicht so hin. Ich bin fehlerhaft. Ich habe nicht diese Kraft in mir, das so zu machen, wie ich mir das eigentlich in den Kopf gesetzt habe. Und dann bin ich auch frustriert, auch enttäuscht über mich selbst. Dann kommt auch wieder diese Scham hoch, wo ich mich schlecht fühle und wo ich denke, boah, ich habe das gar nicht verdient. Ich kriege mein Leben nicht so hin, wie es sein soll. Und dann ist das nicht gut. Dann ziehe ich mich irgendwie vielleicht zurück. Ich will ein perfekter Christ sein und diese Illusion zerbricht dann irgendwie. Ich will nichts Falsches denken, ich will nur Gutes tun. Ich will Gott und die anderen Menschen lieben, zwar von ganzem Herzen. Ich will Gott immer anbeten in jeder Situation, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Ich will bloß keinen sündigen Gedanken denken, bloß keine sündige Tat tun. Und dann bin ich in so einem Machen-Rhythmus, in so einem Leistungsrhythmus. Kommt das jemand bekannt vor, irgendwie? Oder spreche ich jetzt hier nur so zu mir? Und dann ist irgendwie viel Druck in der Kiste. Dann ist irgendwie auch Stress da. Und dann denke ich manchmal vielleicht sogar, boah, eigentlich war das Leben ja, bevor ich Jesus kennengelernt habe, bevor ich errettet wurde, aus Gnade übrigens, da war das Leben irgendwie einfacher. Und jetzt bin ich Christ und jetzt strenge ich mich richtig an und ich kriege es nicht hin. Ich versemmel das immer irgendwie. Anstrengend. Und dann ist die Frage da, ja, reicht das, so wie ich jetzt gerade drauf bin und wie ich gerade lebe, reicht das für Gott? Oder ist er jetzt irgendwie erbost oder traurig oder wirft mir Dinge vor? Ist er da mit seinem Zeigefinger und sagt, das geht alles so nicht? Also es stellt vielleicht meine Gottesbeziehung in Frage. Und die Folge davon ist, ich habe gar keine Freude im Leben, weil ich ja immer nur auf meine Defizite schaue. Und denke, ja, eigentlich, das müsstest du besser drauf haben. Und das blockiert mich, das schwächt mich, das zieht mich runter und das raubt mir letztendlich Kraft. Und eigentlich will ich mich vielleicht damit verstecken und traue auch gar nicht, das in der Gemeinde, in meiner Kleingruppe oder in meinen Beziehungen so offen zu erzählen, weil die anderen, die kriegen das ja alle gut hin, denke ich. Also die Vorzeigechristen, die anderen in der Gemeinde, die man sonntags so trifft. So. Aber ich halt nicht. Und dann isoliere ich mich und dann bleibe ich noch mehr bei mir, wie Adam und Eva ganz am Anfang. Große Scham. Ich verstecke mich. Ist euch aufgefallen, was hier so passiert ist? Wir haben den Anfang unserer Errettung noch gefeiert. Dieses Geschenk, was Gott uns gemacht hat, diese Gnade haben wir ausgepackt und haben gesagt, jawohl, super, ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und dann im Laufe unseres christlichen Lebens, recht schnell vielleicht oder mit der Zeit, je nachdem, wie wir vielleicht geprägt sind, haben wir diese Basis der Gnade verlassen. Und wir gehen eigentlich wieder zurück zu der Zeit vorher, wo von der Bibel her gesprochen das Gesetz regiert hat und überall die Regeln waren, wie man leben soll und wie man drauf sein soll. Und dieses Gesetz verdammt uns und sagt, nee, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug. Und dieses große Thema Gnade, dieses Geschenk der Gnade, ist für uns überhaupt nicht mehr präsent. So, wir versuchen es aus eigener Kraft hinzukriegen. irgendwie läuft da was falsch, oder? Die Frage ist, hat Gott sich das so gedacht? Oder hat er sich das eigentlich ganz anders vorgestellt? Wir haben scheinbar die Gnade vergessen. Im Galaterbrief greift Paulus diese Thematik auf. Ein ganz prägnanter Vers aus Kapitel 3, Vers 3. Dort sagt er den Galatern: In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Jetzt kann man hier so ein bisschen die Begriffe austauschen. Ja, kann man sagen, in der Kraft des Heiligen Geistes ist gleichbedeutend wie mit in der Gnade unterwegs sein und aus eigener Kraft das Leben, das Ziel erreichen wollen. Das ist so diese eigene Leistung, die man bringen will, um hier irgendetwas auf die Reihe zu kriegen. Manche Übersetzungen sprechen hier von dem eigenen Fleisch, ja, so das sündhaft, das eigene, das Ego versucht hier etwas zu tun. Paulus sagt hier nicht, dass man sich nicht auch anstrengen soll in seinem Glaubensleben, sondern er stellt so die Frage nach der Kraftquelle. Also aus welcher Kraft schöpfe ich denn, wenn ich christlich leben will? Ist es mein eigenes Wollen und meine eigene Kraft? Oder ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Gnade, die ich anzapfe? Und das sind zwei unterschiedliche Grundlagen. Und man muss sich fragen, ja, auf welcher Basis lebe ich eigentlich? Wo ziehe ich denn meine Kraft für mein christliches Leben her? Ist es mein Ego, mein eigenes Wollen, meine eigene Leistung? Oder ist es die Gnade, ist es der Geist Gottes in mir? Und das passt nicht gut zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Denkmuster. Paulus, er ruft auf, die Gnade oder das Wirken des Heiligen Geistes in uns nicht zu verlassen, sondern da wieder anzuknüpfen und einfach in diesem Bewusstsein, dass ich begnadigt bin, mein Leben mit Gott zu leben. Und dann wirkt auch der Heilige Geist in mir, sein Werk der Freiheit. Und er warnt die Galater, Paulus warnt die Galater, dass sie wieder zurück in eine Gesetzlichkeit verfallen, wo sie sagen, ja, ich muss das und das tun, damit Gott mich liebt, damit Gott jetzt mit mir ist, damit Gott mich segnet und deswegen strenge ich mich auch an, so damit Gott mehr mir zugewandt ist. Das ist Gesetzlichkeit. Wenn du drüber nachdenkst und sagst, boah, ich muss Bibel lesen, damit Gott mich liebt, oder ich muss beten, damit Gott mein Leben segnet. Das ist eine Form von Gesetzlichkeit, wenn du diese Verknüpfung herstellst. Wenn du sagst, hey, Gott, ich bin ein Kind erster Klasse. Ich bin beschenkt und begnadigt und mir geht's gerade nicht gut, ich fühle mich schwach, aber ich weiß, dass du trotzdem da bist und dass du mir das gibst, was ich brauche und dass du meinen Weg kennst, dann ist das aus der Gnade leben. Und dann bist du hier in der Freude und in der Freiheit unterwegs. Ich möchte uns ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, die Älteren kennen das Buch, das ist ein christlicher Klassiker, 17. Jahrhundert, von John Bunyan, Die Pilgerreise. Schon mal gehört? Ich habe das von meinem Opa aus dem Bücherschrank bekommen irgendwann. Habe das dann angefangen zu lesen als junger Kerl. Ich fand das super anstrengend, weil es so alt geschrieben ist, so. Wir haben als Männer haben wir einen Film dazu geguckt. Hier, wisst ihr noch, vielleicht vor 3-4 Jahren. Der war auch recht lang, auch ein bisschen anstrengend. Aber gutes Buch, guter Inhalt. Worum geht's in diesem Buch? Christlicher Klassiker, wie gesagt. Ich glaube, das ist das christliche Buch nach der Bibel, was am meisten verlegt wurde. So. Da wird beschrieben, wie ein Christ durch seinen Lebensweg geht. Sehr bildhaft, mit vielen Gleichnissen, viel Abenteuerliches, was dieser Christ erlebt. Und der Christ heißt in der deutschen Übersetzung Christian. Okay? Ursprünglich Englisch, da war es einfach nur Christian, also der Christ, aber in der deutschen Übersetzung ist das der Christian. Und er erlebt ganz viele tolle Sachen und das sind alles so Beispiele für unser Leben mit Gott. So. Und es gibt eine Szene in diesem Buch, wo dieser Christian an das Haus des Auslegers kommt. Und das meint des Bibelauslegers. Also da ist einer, der hat mehr Erkenntnis über das Wort Gottes. Und Christian, er kommt jetzt zu diesem Haus des Bibelauslegers. Und da passiert Folgendes. Da ist ein Raum in diesem Haus voller Staub. Und ein Mann versucht jetzt mit seinem Besen diesen Staub zu reinigen und dieses Zimmer zu reinigen, den Staub da wegzukriegen. Aber er versucht das und er wirbelt durch sein, ja, mit dem Besen hantieren, wirbelt er den Staub noch mehr auf. Der ganze Raum füllt sich voll Staub und Christian, er steht daneben und er kann kaum atmen und denkt, boah, das ist hier aber schlecht. Und dann kommt ein junges Mädchen in die Situation hinein und sie sprengt Wasser in diesen Raum und dieser Staub durch das Wasser legt sich dann auf den Boden, sodass die Luft klar wird. Okay, seid ihr im Bild dabei? Und der Bibelausleger, der erklärt jetzt Christian, was das zu bedeuten hat. Und er sagt, ja, der Staub, der jetzt hier aufgewühlt wird, das ist so diese Sünde, die Verdorbenheit des Menschen, das, mit dem wir zu kämpfen haben. Und der Besen steht für das Gesetz, vielleicht auch für unsere eigene Anstrengung, damit fertig zu werden. Also wir wirbeln selbst rum und fegen und fegen und fegen und strengen uns an und merken, boah, es wird immer schlimmer, ich kriege das gar nicht in den Griff. Ich habe gar keine frische Luft mehr. Ist irgendwie schlecht. Funktioniert so nicht. Und das Wasser, was jetzt von diesem Mädchen kommt, das steht für das Evangelium. Im Original heißt es für die sweet and gracious influences, für die gnädigen Wirkung des Evangeliums. Also das Wasser hat jetzt die Kraft, diesen Raum zu reinigen. Das, was der Mann mit dem Besen nicht machen konnte, kann aber das Wasser des Evangeliums tun. Das sagt der Ausleger. Okay, was bedeutet das jetzt in unserem Zusammenhang hier? Das bloße Wissen, was ich tun soll und der eigene Versuch, es zu tun, bringt nicht die geistliche Kraft hervor, das auch wirklich zu tun. Also ich kann mich anstrengen, aber manches kann ich einfach nicht tun und es wird dann manchmal noch schlimmer und ich bin frustriert und ich habe keine Kraft und dann ist Scham da, was ich eben aufgezählt habe. Ich versuche aus eigener Leistung mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Aber der Punkt ist, dass das Problem erst gelöst wird, wenn ich mich dem Evangelium und seiner Gnade anvertraue. Und wenn ich darauf vertraue, dass in meiner Schwachheit, in meinen Kämpfen nicht ich derjenige bin, der leisten muss, sondern die Gnade, die mich am Anfang errettet hat, als ich mich bekehrt habe, die ist immer noch da und die gilt für mein Leben in meinen aktuellen Herausforderungen. Dass die Gnade Gottes da ist und dass die Gnade Gottes Dinge tun kann, die ich nicht tun kann und mich von Dingen befreit, wo ich mich nicht selbst befreien kann. Das Problem in unserem Leben wird nicht dadurch gelöst, dass wir noch kräftiger mit dem Besen fegen. Du brauchst die Gnade Gottes immer und immer wieder. Die Gnade Gottes, die mich am Anfang errettet hat, die ist immer noch da. Die ist nicht weg. Die ist nicht aufgebraucht am Anfang, sondern die ist immer noch da. Irgendwo heißt es im Alten Testament, die Gnade Gottes ist neu jeden Morgen, in voller Fülle, für dich und für mich. Die Gnade Gottes ist immer noch da, wenn ich mein Leben in der Nachfolge Jesu versuche zu leben. Und die Gnade Gottes hört nach meiner Bekehrung nicht auf. Ich darf mein ganzes Leben auf diese Gnade bauen. Das heißt, du musst Gott nie durch deine Leistung beeindrucken. Du musst Jesus nie für seine Rettungstat etwas Angemessenes zurückzahlen. Dass er irgendwann sagt, okay, boah, aber jetzt hast du dich angestrengt und jetzt sind wir quitt. Super gemacht. Das funktioniert so nicht. Was heißt das praktisch? Wenn du dich in deinem Alltag gerade schwach und leer fühlst, stelle dich auf die Gnade, die dich trägt und hält. Und die Gnade ist ein starkes Fundament. Wenn es dir gerade schwer fällt, Bibel zu lesen oder zu beten, halte dich an der Gnade fest, die dich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Wenn du denkst, dass dein Leben als Christ zu wenig Auswirkung auf dein Umfeld hat, vertraue auf die Gnade Gottes, die Frucht in dir und durch dich hervorbringen wird. Wenn du mit Sünde oder Abhängigkeiten zu kämpfen hast, dann mache dich in der Gnade Gottes fest, die dich aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts versetzt hat. Halte daran fest. Wenn du dich fortlaufend schlecht fühlst, weil du denkst, dass dein Leben mit Gott so viel kraftvoller sein sollte, dann komme in der Gnade Gottes zur Ruhe. Hab deinen Frieden darin, dass Gott dich so angenommen hat, wie du bist. Und dass er dich liebt, so wie du bist. Vertraue darauf, dass die Gnade Gottes, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist dein Leben verwandelt. Ob du es immer gerade spürst oder nicht, aber er ist derjenige, der es tun wird. Und das macht er immer mehr und immer wieder bis zu unserem Lebensende. Es ist nicht deine Disziplin, die dich verändert. Wir haben unseren Teil dazu beizutragen, wir sind nicht ganz raus. Ja, wir müssen uns ihm immer hingeben und sagen, ja, wirke an mir so. Aber es ist nicht unsere Leistung, die hier die wichtigen Dinge dreht. Nochmal, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen, in Form von einer Reihenfolge, die hier von Epheser herkommt. Die Reihenfolge ist entscheidend. Also es geht mit der Gnade los. Die Gnade ist die Grundlage. Wir sind angenommen, wir sind Kinder Gottes und daraus entsteht ein neues Leben und auch Dinge, die wir tun. Gute Werke werden sie hier genannt. Das ist die Reihenfolge, die Paulus hier aufzeigt. Und die Reihenfolge, die er nicht aufzeigt, ist, hey, du musst erstmal gute Werke tun und wenn du genug getan hast, dann wirst du angenommen. Und wenn du angenommen bist und genug getan hast, vielleicht ist auch noch ein bisschen Gnade für dich übrig. Leider leben wir manchmal so. Das funktioniert nicht und das macht auch nichts Gutes mit uns. Also, erste Wahrheit für heute, Gottes Gnade ist genug für uns. Und daraus folgt eine zweite Wahrheit, die werde ich jetzt nur kurz antippen, weil die eigentlich dranhängt. Weil Gottes Gnade für uns genug ist, deswegen genügen wir. Ich weiß nicht, ob du in deinem Alltagsleben dich so fühlst, als ob du genug bist. Oder fühlst du dich immer als ungenügend? Also welche Botschaft steht über deinem Leben? Kannst du dich freuen, dass du genug bist oder fühlst du dich ungenügend? Eine Bibelstelle dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 3, 22b bis 24. Dort schreibt Paulus, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, bevor wir in Kontakt kamen mit Gott. Doch werden sie ohne eigenes Zutun, also ohne eigene Leistung, durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Wir werden durch seine Gnade gerecht gesprochen. Die Frage ist ja, wie schaut Gott dich und mich an? Mit welchem Blick sieht er auf uns? Welche Brille hat Gott auf, wenn man das so bildlich sich vorstellt, wenn er uns anschaut? Und viele von uns, ich glaube, da ist so dieses Gefühl da, boah, Gott, der sieht durch alles hindurch und der sieht meine ganzen Defizite und irgendwie definiert er mich auch über meine Defizite. Und Gott weiß ganz genau, dass ich ungenügend bin. Und deswegen fühle ich mich da auch unwohl, wenn er mit seinem durchdringenden Blick auf mich schaut und so mir das Gefühl gibt, ja, eigentlich reißt du nicht aus und so. Aber die Frage ist ja, was ist denn die biblische Wahrheit? Hier, Römer, sagt, wir sind durch Gnade gerecht gesprochen. Das heißt, Gott, er schaut dich und mich an und sieht, hey, da ist der Nico und der ist gerecht. Schön. Freut sich daran. Er weiß aber auch, ja, diese Gerechtigkeit, mit der ich umkleidet bin, das ist ja nicht meine Gerechtigkeit, die ich mir jetzt irgendwie erkauft habe, sondern das ist die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus. Er hat mich umkleidet, also ich trage die Gerechtigkeit von Jesus. Er hat mich begnadigt, er hat mich erlöst und ich freue mich, dass er mich gerecht gemacht hat, weil ich bin ja eigentlich gar nicht in mir gerecht und ich bin ja nicht vollkommen. Aber ich bin gerecht gesprochen und Gott schaut mich als Gerechter an. Die Frage ist aber, glaubst du das, dass Gott dich als Gerechter sieht, als Begnadigter? Wie schaust du dich eigentlich selbst an? Und hier macht es einen Unterschied, glaube ich, wie wir uns anschauen. Wenn wir immer denken, boah, ich bin so ein schlechter Christ und ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe und ich muss so sein wie die Vorzeigechristen, dann bin ich immer in dieser Schwäche, immer in diesem Defizit, ich bin immer schlecht. So. Aber wenn du verstehst, hey, ich muss ja gar nicht perfekt sein und ich bin trotzdem angenommen, weil ich aus Gnade errettet bin, ich bin gerecht gesprochen und würdig gemacht, dann kann ich ja ganz befreit aufspielen. Weil ich mich selbst ja nicht verdamme, weil ich weiß, dass Gott mich auch nicht verdammt. Und dann wird mein Christsein auf einmal froh und frei. Und ich weiß, egal wie mein Tag war, egal was irgendwie nicht gut läuft in meinem Leben, egal wo meine Disziplin vielleicht gerade versagt oder was, ich bin trotzdem Kind erster Klasse. Und Gott, der lädt mich an seinen Tisch ein. Und der piekst da nicht böse rein und sagt, boah, du Versager, eigentlich müsstest du viel mehr bringen. Ich habe dich doch schon vor 30 Jahren errettet und du irgendwie zu wenig Frucht in deinem Leben. So. Nee, das macht er ja alles nicht. Gott schaut uns durch Jesus Christus an. Und das Leben von Jesus war vollkommen. Gott schaut dich durch die Brille der Gerechtigkeit an und nicht durch deine eigene Leistung. Und das ist ein juristischer Akt. Das hat Gott so gemacht. Das ist nicht ein Gefühlsprogramm. Wenn Gott sich mal gut fühlt und dir zugewandt fühlt, dann ist da ein bisschen Liebe und Gnade da. Und wenn er schlecht drauf ist, dann hat er am nächsten Tag nicht. Nee, so funktioniert das nicht. Sondern das steht fest. Das steht fest. 2000 Jahre her, am Kreuz von Golgatha, hat Jesus das erworben für uns und das steht fest. In Gottes Augen genügen wir, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Aber kommt das auch bei uns an, dass wir genügen? Kommt das bei dir an? Hey, du bist genug. Du bist genug. Freu dich an dieser Gnade. Freu dich an dem Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Und in dieser Gnade, in diesem Geschenk liegt die Kraft, auch vor Gott zu leben und auch sein Leben mit ihm zu gestalten. Du brauchst keine Perfektion abliefern. Es reicht, wenn du in der Beziehung mit Gott unterwegs bist, in all deiner Schwachheit, aber dich auf diese Gnade verlässt. Du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu dir zu steigern. Ich sag's nochmal, du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu dir zu steigern. Ist ein bisschen frustrierend, ne? Mensch, so angestrengt, so viel in der Gemeinde gemacht und getan und gedacht, dass Gott jetzt irgendwie mich mehr lieben müsste und alles umsonst. Hey, entspann dich mal. Wir sind alle Kinder erster Klasse. Die Liebe Gottes, die ist unendlich zu jedem Einzelnen von uns, egal was wir leisten. Was für eine befreiende Botschaft. Du kannst auch nichts tun, um Gottes Liebe zu dir geringer werden zu lassen. Oh, ist das wirklich so? Boah, was ist denn, wenn ich in irgendwelchen Abhängigkeiten stecke, wenn ich irgendwie sündige? Was macht das denn mit der Liebe Gottes? Die ist immer noch gleich da. Es ist die Liebe des vollkommenen Vaters zu seinem Kind. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, bekannte Bibelgeschichte, da ist der Vater, der Sohn, der ist weggegangen, der hat den Vater und die Liebe des Vaters mit Füßen getreten, der hat das Erbe verprasst, der war nicht gut drauf, der Sohn, und der Vater liebt unendlich. Und diese Liebe des Vaters, die strömt aus allen Poren und der Vater wartet, bis der Sohn zurückkommt. Der Vater hat den Sohn die ganze Zeit geliebt. Nicht erst, als der sich wieder eingenordet hat. Gott liebt uns immer. Wir können die Liebe Gottes nicht zu uns verringern. Ich möchte dir sagen, dass du genügst, wie du bist, weil Jesus für dich gestorben ist. Du genügst. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese so einfache Botschaft immer wieder uns vor Augen halten. Paulus, er hat den Galatern das richtig vor den Latz geknallt und gesagt, hey, ihr habt im Geist begonnen, seid nicht so dumm, ihr unverständigen Galater, in eigener Kraft das vollenden zu wollen. Das wird nicht funktionieren. Ich würde uns allen wünschen, dass diese Botschaft bei uns ankommt und dass wir verstehen, wir haben auch gar keine andere Wahl, als nur auf die Gnade zu setzen. Aber in der Gnade sind wir siegreich. Wenn wir auf uns vertrauen, auf unsere Kraft, auf unser gutes Christsein, wie wir alles hinkriegen oder auch nicht hinkriegen, dann werden wir immer in der Verdammnis landen, weil wir uns verurteilen, weil wir es nicht hinkriegen. Die Gnade Gottes befreit. Deswegen ist es gut, die Gnade Gottes hochzuhalten, Lieder zu singen, die Gnade Gottes fokussieren und Gott dafür anzubeten und ihm dafür zu danken, dass wir Begnadigte sind. Kinder erster Klasse. Lass uns ein, dass wir aufstehen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht, was dich da berührt hat, was nicht. Ich weiß nicht, wie du dein Leben selbst betrachtest und wie viel Krampf dein Christsein ist oder nicht. Aber ich möchte dich einladen, dass du heute Gott eine Antwort gibst und dass du vielleicht einfach sagst, Jesus, ich wünsche mir mehr Erkenntnis von dieser Gnade. Weil ich merke vielleicht in meinem Leben, ich bin so leistungsorientiert. Und ich verdamme mich selbst und mache mich selbst so schlecht und so klein. Hilf mir, dass ich deine Gnade mehr greifen kann für mein Leben. Ich sehne mich nach dieser Freiheit, in der Gnade unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du hier und du bist noch ganz am Anfang deiner Reise mit Gott und du fragst dich, ja, wie kann ich denn jetzt zu Gott durchdringen? Was muss ich tun? Ich sag dir, du musst gar nicht viel tun. Du darfst einfach mit ihm sprechen und sagen, Gott, ich verstehe noch nicht viel von dir, aber ich schaffe es nicht, mein Leben selbst auf die Reihe zu kriegen. Und ich möchte es dir geben und ich möchte darauf vertrauen, dass du mich beschenkst mit der Errettung. Und dann ist das der erste Schritt, der erste Punkt, wo Gott mit dir anknüpft und wo es dann weitergeht. Wenn dich das betrifft, dann kannst du auch gerne zum Gebetspunkt gehen oder nach dem Gottesdienst auch auf mich zukommen, dass wir das Gespräch miteinander haben, wenn Fragen noch da sind. Aber ich möchte beten für uns, dass wir immer mehr in dieser Gnade unterwegs sind, nicht nur am Anfang unseres Christseins, sondern gerade auf der langen Wegstrecke. Sonst wird es anstrengend, herausfordernd, stressig. Und Gott hat so viel mehr für uns vor. So lasst uns miteinander beten. Jesus, danke für diese große Gnade. Danke für dieses große Geschenk. Und danke, dass dieses Geschenk nicht an uns vorbeigeht, sondern dass es für uns persönlich ist. Herr, und ich bete für uns alle hier in diesem Raum, dass wir mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung über deine Gnade haben. Und dass wir uns als Christen freuen können an dir. Dass wir nicht verzweifelt sind über uns, sondern dass wir uns freuen über dich. Und dass wir bei dir zur Ruhe kommen, dass unsere Seele aufatmen kann. Und dass du mit deinem Heiligen Geist deine Geschichte schreiben kannst in unserem Leben. Dass wir dich nicht hindern, weil wir auf einer komischen Schiene unterwegs sind, sondern dass wir dir unsere Herzen ganz weit aufmachen, dass deine Gnade ihr Werk tun kann an uns. Und so bete ich, Geist Gottes, dass du gerade jetzt, wenn wir noch eine Zeit des Lobpreises haben, dass wir Begegnung haben mit dir, dass Befreiung geschieht, da wo wir gebunden sind in gesetzlichem Denken. Da, wo wir uns selbst verurteilen, weil wir um unsere eigene Schuld und Begrenztheit wissen, bete ich, dass wir Worte hören deiner Gnade, der Begnadigung, des Angenommenseins. Schenk du uns eine veränderte Sicht auf uns selbst und führe du uns immer mehr in deine Freiheit. Das bete ich, Herr, in deinem wunderbaren Namen. Amen.